Herzlich willkommen zum Unions-Bubble-Talk-Fokus am heutigen Montag, den 3. Juni 2024. Gemeinsam mit Manuel und Marcel darf ich euch heute Abend zu diesem Live-Podcast begrüßen. Wir wollen uns heute Abend dem aktuell so traurig und auch wütend machenden Anlass widmen und über den offenkundig islamistischen Terroranschlag in Mannheim sprechen. Ruven L., ein junger, gerade 29-jähriger Polizist, ist gestern seinen tödlichen Verletzungen erlegen. Er wurde durch den Attentäter mit Messerstichen brutalst ermordet. Halten wir zu Beginn einmal ganz kurz inne, um diesen wirklichen Helden zu gedenken, dem, der sein eigenes Leben opferte, um uns, um andere zu schützen. Ein terroristischer Anschlag, der ganz Deutschland schockiert, große Bestürzung und Wut auslöst und auch anhaltende Verunsicherung für viele mit sich bringt. Und das auch, weil die Videos des Anschlags mit sehr klaren Bildern den bestialischen Angriff uns allen so unmittelbar nahegebracht haben. Gleichzeitig erleben wir Politiker, die Worte wägen, Tweets bestimmen, aber sich mit Floskeln überschlagen und weithin Allgemeinplätze bedienen. Wir wollten stattdessen heute sehr konkret über die Gefahren des Islamismus, die zunehmende Messergewalt und die allgemeine Sicherheitslage in Deutschland sprechen und sind sehr dankbar, dass heute Abend Christian Beara bei uns ist, Polizist, Mitglied und Sicherheitsexperten der Deutschen Polizeigewerkschaft, Kolumnist, Vorstandsmitglied der CDU Köln und vielen auch bekannt, ein sehr aktiver Twitterer. Lieber Christian, danke, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst, uns deine fachliche Sicht und Erfahrung zu schildern. Herzlich willkommen im Unions-Bubble-Talk.
Ja, hallo in die Runde. Und ich möchte auch erstmal mit einem Dank beginnen, insbesondere die Schweigeminute, die wahrscheinlich für den Podcast irgendwie ein bisschen speziell sein wirken mag, fand ich hier total angemessen. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank in die Runde für das Interesse.
Lieber Christian, in so vielen Tweets zur Anteilnahme drücken Politiker und gesellschaftliche Akteure ihr Beileid auch immer für die Kolleginnen und Kollegen, also Polizistinnen und Polizisten, wie du einer bist, aus. Vielleicht diese Frage auch ganz am Anfang. Wie geht es dir? Wie gehst du auch als aktiver Polizist, der ähnliche Einsätze kennt, mit diesem Mord an einem Kollegen um?
Man ist natürlich jetzt erstmal in tiefer Trauer, direkt nach Tathandlung vielleicht sogar auch ein wenig paralysiert. Mein persönliches Glück war vielleicht, dass ich an dem Wochenende frei hatte und nicht direkt wieder in die Uniform springen müsste. Denn wie sieht's denn aus mit der Uniform? Ja, da steckt ein Mensch drin. Polizisten, das sind Bekannte, Väter, Mütter, Schwestern, Freunde, der Vereinskamerad. Und Menschen, die für uns 24/7 da sind, ja, vielleicht mal der hilfsbereite Fremde und für unsere Sicherheit sorgen. Und ein derartiger Angriff ist dann auch immer ein Angriff auf uns alle, auf die Gesellschaft. Ein so widerliches Attentat ist ein Angriff gegen unsere freie Gesellschaft. Da geht es einem einfach nur übel.
Wenn ich das so vielleicht nachfragen darf, wenn du das so sagst, es ist auch immer ein Angriff auf uns alle. Wie erlebst du oder wie erlebt ihr auch als Polizisten die direkte Anteilnahme der Gesellschaft, der Bürgerinnen und Bürger? Wie wirkt das auf euch und wie wirken auch solche Politiker-Statements auf euch? Gibt es auch direktere Kontakte oder ist das wirklich immer nur quasi die Darstellung nach außen, um etwas Bestimmtes gesagt haben zu müssen?
Das kann ja auch wieder jeder für sich selber bewerten, wenn er mal schaut, was es denn dann wieder für Äußerungen von berühmten Persönlichkeiten der Politik gab, die man schon sehr schnell als relativierend oder zumindest nicht so klar und deutlich bewerten könnte. Beim Bürger sieht das ganz anders aus. Das ist wirklich authentische Anteilnahme. Das merkt man, das nimmt man ab. Und da hat man bei dem einen oder anderen politischen Verantwortlichen nicht das Gefühl, dass das so ist.
Das heißt, du erlebst auch nach wie vor, und ich weiß ja nun mal auch von dir persönlich, weil wir kennen uns ja auch, du bist ja auch aktiv im Dienst auf der Straße unterwegs. Also das normale Gefühl oder sagen wir mal die normale Begegnung mit Menschen, mit Bürgerinnen und Bürgern, die ist immer noch eine positive zur Polizei, und es ist nicht dieser häufige politische Diskurs, wie wir den dann auch bis hin zum Polizeibeauftragten im Bundestag jüngst hatten, sondern es gibt immer noch die alte Formel des Freund und Helfers, die überwiegend bei den Bürgern vorhanden ist.
Das kommt glücklicherweise immer wieder vor, und auch nach derart schrecklichen Ereignissen wird das etwas sein, wo sich der eine oder andere darauf einstellen kann. Da nimmt man sich auch wirklich immer gerne die Zeit und sendet auch authentisch diesen Dank zurück. Das ist wirklich was, das mögen dann vielleicht nur 4, 5 Sätze sein, die einem aber wieder Kraft geben. Und ja, es ist so, die Polizeibeamten haben in ihrer DNA den Freund und Helfer. Und glücklicherweise werden sie dann aus vielen, von vielen Bürgern auch noch als genau der angesehen.
Was mich, und ich weiß auch, dass das Manuel und Marcel insbesondere auch so gemerkt haben, was uns im Nachgang dieses schrecklichen Anschlages aufgefallen ist, dass auch Twitter sich mal wieder darin sehr übersteigert hat, dass einige Accounts meinten, vor allen Dingen den Polizeieinsatz anhand von Videos bewerten zu müssen. In diesem Kontext, wie hast du das wahrgenommen, als du die Bilder gesehen hast? Überlegt man automatisch mit als Kollege, wie hätte man anders, besser sonst wie reagieren können? Oder ist dir im ersten Moment einfach nur bewusst, die Kollegen machen ihren Job, weil sie dafür gut ausgebildet sind, weil sie wissen, was sie tun, und ich mir aus der Entfernung überhaupt nicht anmaßen kann, das überhaupt erstmal zu bewerten?
Also da müssen wir vielleicht mal kurz unterscheiden. Ich bin nämlich persönlich generell überhaupt kein Freund davon, irgendwelche Videosequenzen zu bewerten, insbesondere ob der Authentizität, ob des Blickwinkels, ob möglicher Manipulation. Hier haben wir vielleicht jetzt mal einmalig wirklich eine andere Videosequenz von der Videoqualität oder auch des Umstandes, dass natürlich das ganze Tatgeschehen zu sehen ist. Und da kriegt man Gänsehaut. Das ist ein ganz schreckliches Video. Aber aus polizeilicher Sicht und auch aus analytischer Sicht soll und muss so etwas natürlich dann auch, wenn es denn dann sauber von unseren Fachmännern analysiert ist, in die Fort- und Ausbildung für ehrliche Sachverhalte mit einfließen, selbstverständlich. Und Verhalten oder hätte irgendwas anders, besser, schneller laufen können. Sowas möchte ich jetzt hier ein paar Tage danach sowieso nicht gern bewerten.
Das heißt, diese ganzen Anwürfe und so kann man getrost auch als normaler Leser, und wenn man das mitbekommt, wie sich da auch Einzelne ja wirklich hineinsteigern konnten, einfach auch zur Seite schieben und sagen, hey Leute, hier geht's jetzt einfach gar nicht drum, sondern hier ist etwas Schreckliches passiert, und wir haben ja einen Attentäter, der gestoppt wurde durch einen Polizisten, der einfach dadurch Schlimmeres verhindert hat. Das ist nämlich, glaube ich, einfach mal wichtig festzuhalten, dass auch die Situation, und es gab dann auch die weitere Debatte darum, als das Video nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen habe, war, wie chaotisch die Situation vor Ort wirklich war, und dass wirklich niemand mehr abschätzen konnte, wer jetzt Täter und zur Hilfe eilender oder Ähnliches war. Gut, dass wir das einmal reflektiert haben.
Noch ergänzend, also das hat diese Videosequenz sehr, sehr gut gezeigt, wie schnell das alles war, wie dynamisch das war und wie du gerade ja doch sagst, ja, welchen Blickwinkel habe ich, wo bin ich gerade, was nehme ich wahr? Ja, habe ich die Gesamtsituation fokussiert oder vielleicht nur eine Teilsequenz? Und dann ist auch jemand, auf einmal jemand, der vielleicht doch auch nur helfen will, in dem Fall ein Störer, gegen den ich agiere. Ja, deswegen, das ist ganz, ganz gefährlich. Was unsere Resilienz bezüglich derartiger Aussagen angeht, da sind wir natürlich als Twitter-affine Menschen auch alle ein bisschen geschult.
Wie begegnet es dir in deinem eigenen Dienst, wenn du auch entsprechend Veranstaltungen schützen musst, wenn du vor Ort bist, wenn du auch vielleicht in einem politischen Umfeld Demonstrationen schützen musst oder so? Wie ist da immer die Reaktion? Gibt es gewisse Verhaltensweisen von bestimmten Gruppen, die immer aggressiv sind? Gibt es Verhaltensweisen, die immer positiv sind? Wie ist der Umgang auf so einer Demonstration, auf einer politischen Veranstaltung, in dem euch der Schutz der jeweiligen Leute anvertraut ist?
Unabhängig davon, welche Gruppierungen jetzt dann vielleicht konträr aufeinandertreffen, ist man natürlich immer genau dazwischen und völlig irrelevant ist, welche Meinung man da selbst vertreten mag, selbst wenn, ich sag mal, irgendeine Gruppierung das Spaghetti-Monster hochleben lassen mag oder ähnliches. Es gibt Sachen, die sind von unserer Meinungs- und Versammlungsfreiheit abgedeckt. Ja, da kann man schmunzeln, wenn es in dieses fast gefährliche, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung schon vielleicht angefährdet wird. Ich sage jetzt mal so einen komischen Begriff, ja, weil andernfalls würde die Demo ja nicht erlaubt werden. Dann muss man vielleicht auch schon mal auf Zähne beißen, ja, weil man da ganz schrecklichen Quatsch hört. Kann mich da natürlich nur neutral äußern. Aber sind insbesondere die Pro-Palästina-Demos da etwas, wo man dann schon auch Bauchschmerzen bekommt, insbesondere mit dem Fokus auf diese Entwicklung, auf die Entwicklung des politischen Islams und auch den Antisemitismus, den wir unter anderem auch exportiert haben. Was vielleicht doch besonders ist, ist, ich war auch schon mal bei Demonstrationen von Herrn Stürzenberger, habe mitbekommen, wie er kommuniziert, wie er provoziert, ohne jetzt das irgendwie da in Verbindung zu bringen. Es war schon immer so ein bisschen, es war abzusehen, sagen wir es mal so, ja. Allerdings, ob das Umstand ist, ja, dass er seine Meinungsgegner an Ehre, an Provokation in Richtung des Islams, dass er da immer anspielt, dass ich irgendwann wirklich mal gesagt habe, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwann mal kein gutes Ende nimmt. Es war auch in der Vergangenheit nicht selten der Fall, dass es auch da schon bei diesen Demonstrationen zu tätlichen Angriffen kam.
Wobei wir uns ja definitiv einig sind, dass niemals das Opfer auch nur ansatzweise eine Teilschuld dafür haben kann, wenn es eben nur seine Meinung äußert, was auch leider aus meiner Perspektive bei so mancher Politikeräußerung etwas verschwommen war, wo eben die Opferbeschreibung im Vordergrund stand und nicht die Verurteilung des Täters. Das fand ich bei einigen sehr, sehr schwierig, um ehrlich zu sein. Aber du hast gerade...
Dass du das so ergänzt, ne? Es ging mir nämlich wirklich da jetzt auch eher darum, dass man die Gefährlichkeit dieser Fanaten, dieser fundamentalistischen Islamisten, dass man das nochmal verstärkt, dass es vorhersehbar ist, dass irgendwann mal einer von denen eine derartige Aktion durchführt. Ne?
Und das ist das jetzt nämlich meine Frage. Wir erleben ja, und ich glaube, ihr nennt das immer diesen besonderen Phänomenbereich, eigentlich gerade politischer Islam ist das eine. Das andere ist aber dann eben auch ein Antisemitismus, der sich insbesondere seit dem 7. Oktober letzten Jahres auf unseren Straßen breit macht. Und da gibt es Schnittmengen. Wir haben die Uni-Besetzungen in Berlin, wir haben Kalifat-Demonstrationen und Ähnliches. Dieser Phänomenbereich politischer Islam, den wir jetzt ja auch gerade ganz aktuell in der Diskussion haben wieder und wir auch eine schwierige Wahrnehmungsdiskussion darum haben, was ist Islamismus, was ist Islam und welche einzelnen Abstufungen da sind. Wie konkret erlebt man diesen politischen Islam eigentlich so im Alltag mit diesen Demonstrationen? Ist das eine in sich so gefestigte Gruppe, die euch auch als Polizisten regelmäßig auffällt, wo ihr auch verstärkt Einsätze habt? Ist das auch ein Phänomenbereich, der nicht nur öffentlich auftritt, sondern eben auch im privaten Bereich? Also gibt es auch Übergriffe in sozusagen kleinerem Rahmen, auch wenn das jetzt merkwürdig klingt, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ja, ich glaube schon, und es ist, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, dass es hier nicht um die Muslime als solche geht, sondern es geht wirklich um Islamisten, den politischen Islam und auch vor allen Dingen Salafisten, ja, weil das auch Bilder sind. Ich kriege immer Bauchschmerzen, wenn ich privat an einer salafistischen Moschee hier vorbeifahre, weil ich mich da ganz, ganz unwohl fühle, weil ich mir schon denke, beziehungsweise auch weiß, was dort gepredigt wird und wie weit man dann doch von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfernt ist und wie nah man dann doch vielleicht beim Ausrufen des Kalifats ist. Und genau das ist es ja auch, dass wir diese Demonstrationen in der Vergangenheit immer häufiger erlebt haben. Und aus diesem Klientel entstammt natürlich eine unendlich große Gefahr. Und die Pro-Palästinenser-Demo, die vielleicht ein, zwei Level lower sind, sage ich mal, ja, die sind aber in der Häufigkeit seit dem 7. Oktober, haben die so zugenommen und in ihrem weiteren Verlauf kam es da ja auch nicht selten zu Gewalttaten, aber in der Regel zumindest zu antisemitischen und volksverhetzenden Aussagen. Und das ist etwas, was wir hier in unserem Land einfach nicht dulden dürfen.
Ja, hallo Christian, schön, dass du da bei uns bist. Mich würde mal interessieren, du machst den Job hier schon ein paar Jahre. Also ich kam das erste Mal in Berührung mit politischem Islam, als ich im Referendariat war an der Schule. Bin mittlerweile aber an einem Landgymnasium, da ist die Welt noch ziemlich heil. Mich würde interessieren, du hast den 7. Oktober angesprochen, wie du es einschätzt, wie sich denn ja, der politische Islam beziehungsweise die Situation des Islamismus die letzten Jahre, jetzt mal unabhängig vom 7. Oktober, entwickelt hat.
Ja, auch da ist 2015 zu benennen ein Jahr, in dem man natürlich sehr viele Flüchtlinge in dieses Land hineingelassen hat, ohne zu kontrollieren, wer denn da kommt. Dann kombiniert man das noch mit dem Umstand, dass wir beim Abschieden, wenn man uns eine Schulnote geben würde, wahrscheinlich käme mit einer 6 dabei weg, weil wir schieben zwar schon mal ab, aber dann sind es immer genau die Falschen, nämlich die, die man gerne hier hätte. Und der Attentäter vom Wochenende, so hörte ich dann heute, war ja auch nur im Duldungsstatus, kam aus Afghanistan. Und wenn man sich dann so die grüne Draufschau anschaut, wie sie auch zur Abschiebung nach Afghanistan steht, ja, dann haben wir aber auch immer ein bisschen mit den Verantwortlichen direkt mit im Boot.
Lieber Christian, vielen Dank, dass du auch stellvertretend für die große Polizeifamilie heute bei uns bist. Ich würde gerne, oder ich habe eine dringende Frage, wo wir so ein bisschen vielleicht die Vogelperspektive verlassen und nochmal runtergehen auf die Froschperspektive. Wenn ihr im Einsatz seid, ihr habt ja gewisse Einsatzgrundregeln. So, und dazu gehört ja auch, ich bin Laie, ja, dazu gehört ja auch, dass ihr die Schusswaffe, die Dienstwaffe als letztes Einsatzmittel verwendet, ja, und vorher eben prüft, CS-Gas, Pfefferspray, Taser, sofern vorhanden und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass wir ja nun leider diese Zunahme an Messerangriffen sehen. Und wir wissen, oder viele wissen ja auch, dass man so sagt, unter 7 Metern ist es tödlich, wenn man einem Messerangreifer entgegentritt. Und wir sehen ja auch hier die Kurzdistanz in Mannheim, die der Täter sofort ausgenutzt hat, um seinen mörderischen Angriff zu vollführen. Wie siehst du das? Glaubst du, dass die Polizeieinsatzregeln hier nicht auch angepasst werden müssten? Dass man vielleicht doch eher sagt, oh, die Pistole ist doch eher früher ein Einsatzmittel, um eben solche Übergriffe zu verhindern.
Deswegen vorab erstmal danke, dass du die 7 Meter ansprichst. Diese 7 Meter, falls die nicht jedem etwas sagen sollten, die multipliziere ich nämlich immer unendlich gern in die Welt. Also vielleicht nochmal in die Runde. Sobald die Distanz von 7 Metern unterschritten würde, würde sich der Polizeibeamte, der dann von dem Messerangreifer der sich dann auf ihn zubewegt, dann würde er sich in Lebensgefahr begeben und könnte tödlich verletzt werden. Und jeder sollte vielleicht nochmal schauen, wie viel 7 Meter sind. Ja, da kriegt man dann auch schon mal eine besondere Draufschau. Und zur Änderung, ich doziere unter anderem Verwaltungsrecht in der Tätigkeit. Wir unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Da möchte ich unbedingt nicht dran rütteln. Das ist so völlig in Ordnung, wie es ist. Die Kollegen sind grandios aus- und fortgebildet, was das Rechtliche angeht. Ja, viel wichtiger ist vielleicht dann, dass im Nachgang, wenn es zu einem Schusswaffengebrauch kommt, ja, und zumindest sollte da vielleicht auch der ein oder andere politische Mandatsträger vielleicht mal den Mund halten und erstmal abwarten, bis der Richter dann entsprechend urteilt. Und der dann auch bitte das alles berücksichtigen solle und das dann neutral bewerten. Also an diesem Grundsatz, wir sind erstmal froh, dass es den Taser gibt. So, den gab es nämlich auch gibt es ja auch noch nicht so lange und den gibt es nicht überall. Und für NRW ist es so, dass die Grünen den am liebsten auch schon aus dem Koalitionsvertrag genommen hätten. Ja. Für die Polizei ist es nachweislich ein super Instrument zwischen Schusswaffe und Pufferspray oder Ähnlichem. Ja. Also man hat jetzt zumindest mal etwas dazwischen im Rahmen der Bewertung, ja, welches ist denn das mildeste geeignete Mittel, ohne jetzt so verfassungsrechtlich zu werden. Ja. Also das ist ein Instrument, was dem Gegenüber zugutekommt und insbesondere auch dem Polizeibeamten.
Gut, eine Nachfrage dazu. Also Verhältnismäßigkeit muss natürlich gewahrt werden in jedem Fall. Das ist ganz klar. Vor allen Dingen auch, wenn es um den Schutz von unbeteiligten Dritten geht. Aber ich bin so ein bisschen in Berlin ein gebranntes Kind. Wir haben hier nämlich auch seit Jahrzehnten große Probleme gehabt, was zum Beispiel Schießkinos und Schießstände angeht, was die Polizei also was wirklich mal die Benutzung das Training mit der Dienstwaffe angeht. Wie siehst du das? Meinst du nicht, dass man da vielleicht irgendwie nachjustieren muss, weil eben diese Verbreitung von diesen Messertätern oder Messerangreifern eben einfach zunimmt? Also dass auch eben der Polizist, die Polizistin im Dienst eben jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass sie doch eben zu diesem Einsatzmittel greifen muss.
Ich denke, es ist ganz wichtig und ja, Polizei ist erstmal Landessache, es sei denn, man ist und war wie der gute Manuel zum Beispiel bei der Bundespolizei. Das ist in Berlin natürlich dann anders als bei uns in Nordrhein-Westfalen. Was die Schießstätten als solches angeht, sind wir da wirklich super gut aufgestellt. Das ist wirklich sehr, sehr modern. Wir können Antiterrorkampf trainieren. Das ist so realistisch. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Die Schießkinos, ja, wirklich Kinos, sind da auch sehr fortschrittlich. Aber jetzt kommt natürlich die Stellschraube und das ist die Stellschraube der Zeit. Ja, wir müssen die Zeit haben, das auch zu trainieren. Ich bin vielleicht nicht gänzlich zufrieden mit den Fortbildungsanteilen. Da wünschte ich mir natürlich mehr. Aber ich muss auch immer ein bisschen realistisch bleiben. Ich bin da schon der Meinung, dass wir da häufig vielleicht, na, es wäre definitiv wünschenswert, häufiger, aber genau diese Situation trainieren und insbesondere auch nochmal mit Fokus auf die Entwicklung des politischen Islams, das sage ich nämlich auch immer gerne, um zu zeigen, wie dieser Wandel auch dann bei der Polizei stattfand. Ja, irgendwann ab 2017, 2018, nicht drauf festnageln lassen, hat sich unser ganzes Fortbildungskonzept nämlich tierisch geändert. Wir haben nämlich jetzt in meiner Funktion dann bei der Bereitschaftspolizei nur noch Amoklagen trainiert. Also das, was vielleicht vor 10 Jahren die Spezialeinheiten trainiert haben, ja, das haben wir, und das haben wir wöchentlich gemacht, weil wir die Zeit dafür hatten, ja, Amok- und Terrorlagen zu bekämpfen, auch mit finaler Bekämpfung des Gegners, taktisch auch immer, immer stärker werden. Das zeigt einfach, dass es da diesen Wandel gab, ja. Und früher hat man vielleicht Verkehrskontrollen, jetzt rede ich mal so überspitzt, fortgebildet, trainiert, das ging irgendwann nicht mehr, ja, weil zumindest auch wir gemerkt haben, das ist das, da sind die Gefahren, hier haben wir eine Entwicklung, die besorgniserregend ist, wir mussten damals dann immer nur ein bisschen ins Ausland gucken und entsprechend war und ist auch klar, dass sowas bei uns mal passiert. Ja, jetzt ist das so schrecklich, wir haben jetzt den ersten Polizeibeamten, der aufgrund eines islamistischen Terrorangriffs ermordet wurde.
Ich würde da kurz nachfragen wollen, auch bevor wir vielleicht zu technisch werden. An der Stelle, weil wir sind ja eigentlich immer so ein politischer Space auch und natürlich wäre es jetzt für uns gerade aus NRW-Perspektive sicherlich einfach einmal festzuhalten, dass sich von Herrn Jäger unter der SPD zu Herbert Reul unter der CDU auch einiges in der Aufgabenstellung der Polizei verändert hat, wenn wir uns noch an Blitzermarathons und Ähnliches erinnern. Ist es denn, wenn wir insbesondere immer über die Ausbildung von Sicherheitskräften und auch die Versprechungen im Koalitionsvertrag, dass wir noch 5000 mehr Polizisten einstellen, ist es ausreichend? Ist das eigentlich eine relevante Größe oder, und das hat auch Marzilla kurz zwischendurch gefragt, bei uns im Chat, ist die Arbeitsbelastung, ist nicht auch die Überstundenbelastung bei der Polizei nicht so immens, dass das auch schon die innere Sicherheit tangiert?
Ja, und auch die von dir gerade angesprochenen Überstunden, das ist auch ein Riesenthema, auch innerhalb der Gewerkschaften. Personal möchte man immer mehr haben. Jetzt muss man natürlich aber auch so ehrlich und kritisch sein, dass das Niveau dann ist wahrscheinlich dann auch wieder irgendwo ein bisschen abnimmt, ja, wenn die Anforderungsprofile gesenkt werden. Personal ist das A und O. Also da kann man am einfachsten eine gute Entwicklung für viele Bereiche generieren, definitiv.
Gut, dann frage ich jetzt mal kurz ins Podium noch, ob noch jemand eine Frage hat zum direkt technischen Einsatz der Polizei oder ob es noch Fragen zu dem konkreten Ablauf eines solchen Einsatzes gibt, auch was vielleicht die Nachbereitung angeht. Also man hat ja gelesen, dass viele der Kollegen schlichtweg auch just in dem Moment dann traumatisiert sind. Und da hoffe ich auch, dass wir da besser aufgestellt sind als noch vor ein paar Jahren, dass das wirklich auch nachgearbeitet wird. Bevor wir ansonsten vielleicht auf die politische Seite etwas mehr wechseln und die Fragen und die Herausforderungen der Sicherheitslage insgesamt um Migration auch aus den Krisengebieten der Welt und auch Wirtschaftsmigration aus mehrheitlich islamisch geprägten Ländern zu sprechen kommen. Das wäre nämlich meine Frage, Christian, jetzt wo du auch darüber gesprochen hast, wie die Ausbildungssituation ist und die veränderte Sicherheitslage, die ja nun mal ganz konkret auch was mit eurem beruflichen Alltag zu tun hat. Und wir diese politische Debatte nicht erst seit 2015, aber seitdem sicherlich verstärkt auch in Deutschland führen und das Ganze immer auch verbunden mit der Migrationspolitik. Und wir stehen eine Woche vor der EU-Wahl und auch das Thema ist mit dem EU-Kompromiss, der jetzt vor 3 Wochen final verabschiedet wurde, meiner Auffassung nach noch nicht final gelöst. Wo siehst du eigentlich die Schwachstellen im europäischen Verbund, im europäischen System, auch im Schengen-System, wo wir besser werden müssen, wo die Migrationsfrage eben verstärkt aus der innenpolitischen, aus der sicherheitspolitischen Frage beantwortet werden muss?
Ja, da müsste man einfach mal ausnahmsweise an einem Strang ziehen und das Gefühl hat man nicht, weil da einfach zu viele unterschiedliche Spieler am Ball sind mit zu vielen unterschiedlichen Interessen. Das ging schnell, wa?
Das ging jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Also der Punkt für mich ist die Frage, wo siehst du den allergrößten Moment, wo eigentlich Deutschland, wo die deutsche Bundesregierung auch in Europa sich stark machen müsste, was konkret verändert sein muss oder sollte aus deiner Perspektive?
Ja, ohne den Fokus auf die eigenen Hausaufgaben zu verlieren, sind natürlich ist der Schutz der Außengrenzen elementar wichtig und entsprechend muss man da gemeinsam ran, wenn man denn da auch eine Verbesserung generieren will. Und somit sind das ganz viele Stellschrauben und wenn da nicht alle mit gemeinsam am Rand ziehen, dann wird sich da auch nichts bessern. Insbesondere von denen, die wir da doch mal ausweisen, wissen wir auch, dass es kein großes Problem ist, dann irgendwann wieder zurückzukommen. Und die sind dann auch wieder da. Und gerne auch mal 2 oder 3 Mal. Ja? Und das sind alles natürlich Sachen, die nicht sein dürfen. Und deswegen dürfen wir da auch nicht kapitulieren, müssen das vernünftig analysieren und gemeinsam diese Sicherheitsarchitektur dann auch aufbauen.
Gut, aber wenn wir jetzt auf der einen Seite klar sagen, dass wir die europäischen Binnengrenzen aufgrund des Fortschritts des europäischen Zusammenlebens und Zusammenwachsens beibehalten wollen und dann gesagt wird, wir müssen die Außengrenzen besser schützen. Auch das ist eine Floskel, die hören wir sehr, sehr häufig und das schon seit Jahren. Die Überlegung, Frontex auszubauen zu einer wirklichen Grenzschutzpolizei der Europäischen Union beispielsweise, die auch mit Kräften aus den jeweiligen Mitgliedsländern bestückt werden könnte. Sprich, deutsche Bundespolizisten würden auch in Griechenland Dienst verstärkt machen können, aber eben als wirkliche Grenzpolizei. Ist das ein Modell, wo du sagen würdest, das sollten wir vorantreiben? Das sollte dann eben auch dazu führen, dass es wirklich so gesicherte Außengrenzen sind, dass wir uns gar keine Gedanken und Fragen mehr dazu machen müssen, ob wir Trump-like irgendwo einen Zaun bauen müssen oder ähnliches.
Also zweifelsfrei ist das genau ein richtiger Weg, der natürlich aber auch ein bisschen kostet. Also ist da natürlich dann auch schon wieder gefragt, dass einem das bewusst ist und dass man da dann auch die finanziellen Mittel in die Hand nimmt, um das genauso, wie du schilderst, dann auch zu initiieren.
Das heißt aber gleichzeitig, dass das eigentlich die einzige Option ist, um die Binnengrenzen offen zu halten. Jetzt hat aber unsere Bundesinnenministerin jetzt auch kurz vor der EM erklärt, sie werde jetzt alle Grenzen Deutschlands wieder mit Personenkontrollen versehen. Während der EM zumindest, wo auch auf Twitter die Debatte dann natürlich losging, warum das auf einmal möglich wäre, ist es relativ einfach schnell erklärt, warum das sonst nicht möglich sein kann, schon allein aufgrund des Warenverkehrs, der einfach unfassbar verlängert würde und dementsprechend am Ende Milliarden kosten könnte. Der Punkt dabei ist nur, wir erleben dann eine EM in einem Hochsicherheitsland Deutschland oder wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen, wie das dann an den Grenzen so abläuft? Denn auch jetzt haben wir ja Grenzkontrollen, beispielsweise nach Österreich oder nach Tschechien. Aber es ist ja nicht so, dass quasi jeder Meter mit einem Bundespolizisten besetzt ist. Also wie läuft das eigentlich konkret vor Ort ab?
Ja, erstmal muss man sich diese Aussage von der Bundesinnenministerin, und ich sage es schon wieder gerne, die Gott sei Dank nicht für mich zuständig ist, auf der Zunge zergehen lassen. Das wird dann nach der EM ja ganz anders aussehen. Schauen wir mal.
Also für mich stellt sich nur die Frage, dass dieser gesamte Aufgabenbereich sowohl der Bundes- wie auch der Länderpolizeien bei uns, er wirkt mittlerweile auf sehr, sehr viele immer nur noch so diffus, weil man überhaupt nicht mehr weiß, wo ist jetzt eigentlich welche konkrete Maßnahme vorgesehen und wo wird was konkret gemacht. Und mein Gedanke hinter der Frage war einfach nur, gibt es dieses ganzheitliche Sicherheitsdenken und gibt es dieses Sicherheitskonzept eigentlich auch länderübergreifend? Und wir sind jetzt noch nicht bei Fragen, wie eigentlich die einzelnen Landeskriminalämter miteinander verbunden sind und wie die zusammenarbeiten, sondern einfach nur, ob es überhaupt ein Verständnis dafür gibt, dieses Gesamtsicherheitsgefühl irgendwo darzustellen.
Ja, das gibt's. Das haben die Sicherheitsbehörden natürlich alle in ihrer Schublade, wie die Innenministerin, die Bundesinnenministerin hier aber gerade natürlich wieder zeigt, in schlechter Absprache mit der Politik. Also da, wo wir verantwortlich sind für die Sicherheit, da kann man auch von ausgehen, dass da größtmögliche Sicherheit gewährt wird. Dass die ganze EM als solches, aber natürlich insbesondere jetzt, nach dieser Tat vielleicht auch nochmal anders in Fokus genommen werden muss auf die aktuelle Sicherheitslage. Das ist natürlich jetzt jedem auch klar. Man ist so schon sehr, sehr sensibel gewesen und ist sehr, sehr gut vorbereitet auf etwaige Szenarien. Aber dieses Wochenende gibt dem Ganzen, glaube ich, dann auch nochmal so einen besonderen Kick.
Gut, wenn wir uns jetzt nochmal der konkreten Tat und dem Phänomenbereich ist politischer Islam zu widmen. Jetzt hat ausgerechnet heute Carsten Linnemann einen Aktionsplan politischer Islam vorgestellt. Also er hat ganz konkrete Forderungen aufgestellt, dass bei uns verstärkt jede mit islamistischer Konnotation versehene Straftat auch zur Abschiebung führt, wenn man es mal ganz runterbricht. Also wer ein Kalifat fordert und Doppelstaatler ist, soll die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren und das Land verlassen müssen. Wie bewertest du das? Sind das Momente, die Dinge wirklich abschrecken und auch die Integration fördern können? Weil wir auch natürlich jetzt gerade ein halbes Jahr hinter dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht stehen. Wie bewertest du eigentlich, dass wir diesen politischen Islam auch wirklich deutlicher ja strafrechtlich bewerten und braucht man so eine Art, und das Wort bitte ich jetzt nicht wörtlich zu nehmen, aber brauchen wir so eine Art gesondertes Asylstrafrecht oder wie würdest du auch im Umgang mit dem Phänomenbereich denken, dass er besser und eben sicherer adressiert werden kann?
Ja, ich habe das Interview auch gelesen, interessanterweise habe ich heute selber schon eins gegeben für den Cicero und ja, das war sehr deckungsgleich. Also wir waren da sehr nah beieinander. Und wenn man bedenkt, dass Carsten Linnemann ja eigentlich schon 2019 ein Buch unter anderem mit weiteren Herausgebern über den politischen Islam, nämlich, wir erinnern uns vielleicht alle, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland, herausgebracht hat und uns vielleicht auch nochmal daran erinnern, wie er dafür ja auch schon böse einen drüber bekommen hat. Jetzt, ein paar Jahre weiter, genau die richtigen Maßnahmen beschreibt und sowas wie Abschiebeoffensive, das muss man jetzt auch mal einfach mal aussprechen dürfen, ohne dass man in irgendeine doofe rechte Ecke gestellt wird. Wir brauchen jetzt eine Abschiebeoffensive und da, wo wir abschieben können und insbesondere Das ist super abschreckend. Also unser Strafrecht, das schreckt keinen von denen ab. Aber alles, was so ausländerrechtliche Konsequenzen mit sich bringt oder auch Vereinsverbote, ja, wir haben so viele Vereinigungen, da haben wir gar keinen Blick drauf, ja, wie viele Moscheegemeinden, also jetzt gehen wir zumindest mal ins salafistische oder in den politischen Islam, es gibt, die da derartiges predigen, da haben wir keinen Überblick und da muss man dann auch, wenn man mal dran ist, Vereine verbieten können. Und ja, abschieben ist das A und O.
Hältst du es denn noch für angemessen, dass Abschiebungen eigentlich nach wie vor Ländersache sind? Oder würdest du es begrüßen, wenn es also wenn es bundeszentral einheitlich vorgenommen wird? Sind wir dann auch bei Fragen, wie schon damals mal Horst Seehofer aufgeworfen hat, dass wir ganz konkrete Abschiebezentren haben? Weil mal aus der Perspektive eines Bürgers gefragt und immer dann, wenn man die Interviews beziehungsweise wenn man dann die Informationen nach einem Attentat liest, dass es jemand Bekanntes war, der hier zwar geduldet ist, aber eben kein Asylrecht zugestanden bekommen hat, dann ist immer die Frage, warum laufen die denn dann eigentlich noch immer rum, um das mal ganz flach zu argumentieren. Also würdest du es begrüßen, wenn das alles zentralistischer stattfinden würde, dass wirklich quasi, wer ein Abschiebebescheid bekommen hat, dann eigentlich auch wirklich in Haft sitzt, bis er abgeschoben wird, ohne dass da jetzt die Menschenwürde tangiert ist oder ähnliches?
Also ich bin ein großer Freund des Föderalismus, aber gerade in diesem Themenkomplex, und eigentlich hast du es ja selber schon sehr, sehr gut beschrieben, wäre ich definitiv dafür, das wäre zielführend, alleine durch Datenschutz und Datenübermittlung, die da nicht optimal läuft, ja, verliert man so viel an Informationen, die Vergangenheit hat es gezeigt, ja, und da wäre genau sowas zentral organisiertes sicherlich eine große Verbesserung.
Das heißt, wir müssen sehen, dass dieser ganze Bereich wirklich zentral gesteuert wird. Ich meine, die CDU sagt auf der anderen Seite, wir wollen auch das, was notwendige Einwanderung ist, auf Bundesebene zentralisieren mit einer zentralen Einwanderungsbehörde, wo ich auch immer mich frage, wenn ich mit Lokalpolitikern auch spreche, warum eigentlich jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt bei uns eigentlich eine eigene Ausländerbehörde hat und die gesamten Verfahren vor Ort führen muss. Und jede Botschaft weltweit das ähnlich auch noch machen muss. Das heißt, wir könnten an der Stelle das in Bundesverwaltung besser überführt sehen, um schlagkräftiger zu sein. Gibt es denn neben dem, weil ich gucke jetzt auch so ein bisschen schon auf die Uhr, weil die Zeit ging jetzt echt schnell rum, wenn du quasi einen großen Wunsch hättest, auch als Polizist, auch als Gewerkschafter, um zu sagen, was wir jetzt brauchen, wenn du irgendwie einen Wunsch oder drei Positionen hast, wo die Politik sich bewegen sollte, was euch helfen würde. Was wäre das?
So, was wäre das? Taten statt Worte, ja, das ist schon mal ganz wichtig, dass wir bei der Analyse klar sind, nicht tabuisieren, uns nicht zu Tode tolerieren. Und dann ist die Stellschraube, die ich gerade auch schon genannt habe, sicherlich, ach, schön, Oliver, ich sehe dich auch gerade, das passt so gut, die Abschiebeoffensive, die wir dringend benötigen.
Und jetzt frage ich einmal den CDU-Politiker in dir, hast du damals dieses Spiegelcover mit Olaf Scholz drauf und der Aussage, wir müssen im großen Stile abschieben, hast du das eigentlich geglaubt?
Er hat es wahrscheinlich einen Tag später eh wieder vergessen, aber nein, es kommt sowas von inauthentisch rüber. Und ich kriege den Spiegel auch immer, also ich lese ihn nicht, aber per PDF, und da gucke ich mir zumindest immer das Titelbild an. Und ja, ich habe lange nicht mehr so geschmunzelt, und wie wir alle sehen, können wir es ihm auch zu Recht nicht abnehmen.
Und dann vielleicht meine Abschlussfrage. Hast du einen Wunsch an die Bevölkerung, einfach an jeden normalen Bürger in Deutschland, den du im Namen der Polizei quasi einmal sagen wollen würdest, wie vielleicht die Polizei noch anders wahrgenommen werden könnte oder anders vermittelt sein will?
Ja, am Ende ist ja auch, oder ja, definitiv ist jeder Bürger auch irgendwie ein Multiplikator, die richtigen Werte mitzugeben, Anstand, Moral und Ähnliches, ohne dass wir jetzt über eine Leitkultur debattieren, dass wir alle ein bisschen sorgsamer und respektvoller miteinander umgehen und insbesondere mit den Menschen, das ist übrigens das, was mich immer viel mehr stört bei Gewalt gegen Sicherheitsbedienstete, wenn es nämlich an Rettungsdienstbedienstete geht oder Feuerwehrleute, weil wir als Polizei, wir müssen da schon immer ein bisschen eher mitleben, aber das ist widerlich und das kommt aus der Gesellschaft und da muss man wirklich mal fragen, ob das so weitergehen kann. In diesem Zusammenhang würde ich trotzdem mal kurz eine kleine Werbeeinheit rausballern. Die politische Meinung, ja, von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die hat nämlich eine ganz tolle Kampagne. Freund der Helfer, möchte ich euch nur allen einfach mal ans Herz legen, weil das sind auch so kleine Sachen, die man dann nach außen transportieren kann und man kann auch da ein Zeichen setzen. Da kann man wirklich, muss man mal draufgehen, die politische Meinung.de, das ist die Initiative freunddehelfer.de.
Das greife ich gerne auf, weil wir ja auch ab und an mit der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammenarbeiten. In der Tat, die politische Meinung ist das politische Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung, mittlerweile in einem komplett neuen Design. Und die haben auch einen sehr lesenswerten Online-Blog, in der Tat, diepolitischemeinung.de. Lohnt sich wirklich. Findet ihr übrigens auch bei Twitter als Account. Der ist noch recht klein, aber könnt ihr gerne alle folgen. Christian, ich danke dir ganz herzlich für diesen schnellen Ritt durch einmal die sicherheitspolitischen Fragen nach dem terroristischen Anschlag in Mannheim. Ich danke dir für die Zeit, dass du so kurzfristig auch zur Verfügung gestanden hast und einfach mal ein Gefühl auch vermittelt hast, was das eben mit euch macht, wo eigentlich die großen Schwierigkeiten liegen und wo wir auch als Gesellschaft einerseits mit den Sicherheitsbehörden auf der anderen Seite weiter zusammenwachsen sollten und könnten. Vielen herzlichen Dank. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bevor ich jetzt am Ende wie immer die gleichen Hinweise von mir gebe, diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittepunkt-Debattenagentur auf X unter @mittepunkt zu finden. Über Feedback freuen wir uns auch unter ubt@mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe. Dankeschön und einen schönen Abend.
Vielen Dank, Christian. Danke euch alle und einen schönen Abend.
Vielen Dank. Schönen Abend noch.
Ich bedanke mich auch herzlichst. Wird nicht mein letzter. Wie heißt mir nochmal? Das nennt sich ja. Ich war nie da. Ich komme wieder. Space. Jetzt habe ich es.